Emil Winge wird früh morgens aus unruhigem Schlaf gerissen. Es ist ein Laufbursche aus dem Haus in Debetu, wohl der uneheliche Sohn eines Polizisten oder irgendein Herumtreiber, den jemand unter seine Fittiche genommen hat.
»Sie werden in der Yxmet-Grenz verlangt. Einen Moment.«
In seinem Zimmer ist es duster und er muss seine Böhling drehen, damit sich das wenige Licht in den Rosenschliffsteinen fängt und er die Zeit ablesen kann. Kurz nach 5, ein nasser Frühlingsmorgen, der immer noch viel zu sehr an den Winter gemahnt. Winge wirft sich seinen Rock über und geht die Treppe hinunter. Der Junge ist verschwunden, hat Winges Antwort wohl als Einladung zu einem Päuschen verstanden. Draußen ist es nach wie vor Nacht. Die Laternen, die am Vorabend entzündet wurden, haben ihr letztes Öl aufgeschlürft. Winge richtet seinen Kragen, um den Hals warm zu halten, und versucht sich zu erinnern, wie man zu der Gasse kommt, von der die Rede war. Denn die Stadt zwischen den Brücken verwirrt ihn noch immer. Obwohl er sich in ihren Straßen täglich besser auskennt, ist er an mancher Kreuzung unsicher, nimmt prompt die falsche Abzweigung und muss Umwege gehen. Die Adresse liegt in Richtung der Fliegenschwärme, so viel weiß er zumindest. Und er hat festgestellt, dass der Exkrementenhaufen kurz vor dem Kornhamm ein guter Orientierungspunkt ist. Wann immer der Wind aus Süden kommt, geht Emil der Nase nach. Wenn es nicht stinkt, weiß er zumindest, dass der Wind aus Norden bläst. Allerdings hält ihn dieser Morgen zum Narren. Der Wind aus der vergangenen Nacht ist abgeflaut. Emil geht auf den Hang zu und hofft das Beste. Ein Konstabler und zwei Bedienstete warten bereits in der Yxmet-Grenz. Den Konstabler kennt Emil vom Sehen, genau wie einen der beiden anderen. Doch an die Namen kann er sich nicht mehr erinnern. Sie müssen es ihm angesehen haben. Johansson, Morten. Nur der Konstabler tritt vor und begrüßt ihn. Seine Untergebenen bleiben auf Abstand, bedenken ihn aber mit einem respektvollen Nicken. Er hat sie schon aus einiger Entfernung miteinander tuscheln hören. Kleines Gespenst nennen sie ihn, und sie begegnen ihm mit reservierter Ehrfurcht, wie einem Gläubiger, der sich jüngst mit der Pest angesteckt hat. Eine boshafte Brise weht ihm ihren Branntweindunst in die Nase. Dass sie ein flüssiges Frühstück zu sich genommen haben, sieht man ihren rosigen Wangen an. Emil verspürt das altbekannte Ziehen im Bauch, das immer unter der Oberfläche lauert, und die Eifersucht, weil sie sich im Gegensatz zu ihm den Rausch erlauben können. Er blinzelt, schluckt, wendet sich wieder dem Konstabler zu, der ihm berichten soll. Der Mann zeigt auf einen Toten, der auf dem Boden liegt. Ein Uniformrock ist über sein Gesicht gebreitet. »Der hat einen so harten Schlag auf den Kopf bekommen, dass der Schädel geborsten ist. Sigvard und Benjamin haben sich schon bei den Nachbarn umgehört. Niemand hat etwas gesehen oder gehört, was merkwürdig ist, wenn hier eine Prügelei stattgefunden haben soll. Krawall vor dem eigenen Fenster ist doch die beste Unterhaltung, die sich die Leute hier leisten können. Aber ohne Augenzeugen scheint die Sache aussichtslos zu sein. Normalerweise hätte ich nach den Totengräbern gerufen und es dabei belassen, aber ihnen eilt schließlich der Ruf voraus, dass sie Dinge sehen, die allen anderen entgehen.«
»Wer hat ihn gefunden?«
»Einer der Männer von der Wache ist hier vor einer guten Stunde seine Runde gegangen und fast der Länge nach über ihn drüber gefallen.«
»Hat er so dagelegen, als Sie eingetroffen sind?«
»Mehr oder weniger. Wir haben ihn bloß zur Seite geschafft, vielleicht um eine Armeslänge rechts rüber.«
Er braucht Sie gar nicht erst darum zu bitten, in Ruhe arbeiten zu dürfen. Die drei treten zurück, machen ihm Platz und versuchen der Reihe nach, ihre Pfeifen anzuzünden. Doch er spürt ihre Blicke und zaudert.
Was er tut, ist für sie ein Spektakel, und prompt fangen sie an, wieder miteinander zu flüstern. Der Tote liegt ausgestreckt auf dem Rücken. Winge zieht ihm den Rock vom Gesicht und gibt dem Polizeibediensteten, der nur im Hemd dasteht, zu verstehen, dass er seinen Rock wieder an sich nehmen kann. Vor ihm liegt ein Kerl in den 50ern, der mit glasigen Augen gen Himmel stiert. Der Unterkiefer ist schlaff, der Mund steht offen, der Schädel annähernd kahl, und was an vereinzelten Strähnen übrig war, vermag kaum die eingedellte Schädeldecke zu verbergen. Der Krater ist blauschwarz verfärbt, das Blut unter der Haut weitgehend gestockt, als hätte er im Augenblick seines Todes eine geschwärzte Kalotte getragen oder eine mit dem Brenneisen verpasste Tonsur.
Cecil sagt, taste die Taschen ab.
In der Rocktasche des Toten befindet sich ein Tabakbeutel, der so nachlässig geknotet war, dass die ganze Tasche voller Brösel ist. Die Taschenuhr steckt dort, wo sie hingehört, tickt aber nicht mehr. Die Zeiger liegen unter gesplittertem Glas. Direkt über dem vorgewölbten Bauch ist die Geldbörse mit einer Nadel im Rockfutter befestigt. Münzen klimpern darin. Cecil sagt, das war kein Überfall. Männer in seinem Alter geraten nur selten in Streit. Sieh dir die Kleidung an. Er war weder obdachlos noch arm und hätte sicher nicht die Faust erhoben, um sich zu verteidigen oder jemanden anzugreifen. Emil geht ein kurzes Stück hangaufwärts und beäugt den Dreck, der auf dem Kopfsteinpflaster liegt.
»Hat es geregnet, als Sie hier eingetroffen sind?«
»Als hätte der Allmächtige höchstpersönlich Stockholm zu seinem Nachttopf erkoren.«
Cecil sagt, sieh genauer hin.
Emil geht in die Hocke, rafft linkisch seine Rockschöße, damit sie nicht durchnässen, und tastet über den Schlamm. Er hört die Männer tuscheln. Bislang hat er sie nicht enttäuscht.
Ein Stückchen weiter den Hang hinauf führen Stufen zu einer Tür. Cecil sagt, dort hat er gesessen. Cecil sagt, such den Boden ab, such an der Mauer.
Sie sind nicht ganz leicht zu erkennen, aber auf dem gepechten Türblatt befinden sich Spritzer, die zwar schon angetrocknet, aber noch frisch genug sind, um Emils Fingerkuppen rot zu verfärben. Wie kleine Marienkäfer, deren Panzer er knackt.
Auf den Steinstufen, dort wo der Regen nicht hingereicht hat, befinden sich ebenfalls Spuren.
Emil sieht sich um.
Cecil sagt, guck links, der Mann hat seine Ringe an der rechten Hand getragen, weil er die weniger benutzt hat.
Obenauf im Straßendreck liegen weiße Scherben aus gebranntem Ton.
Cecil sagt, schau ihm in den Mund.
Und Emil trottet zurück zu der Leiche, setzt widerwillig seinen kleinen Finger an, um die Kiefer des Mannes aufzuziehen und besser sehen zu können, was aber nichts bringt. Die Mundhöhle ist dunkel wie ein Grab. Und Emil muss tasten.
Anschließend trocknet er seine Finger an der Weste des Toten, dreht den Kopf und späht in den Nachthimmel.